Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns einer der häufigsten und gefährlichsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der koronaren Herzkrankheit, kurz KHK. In Deutschland leiden statistisch gesehen rund 4,9 Millionen Menschen an einer koronaren Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine koronare Herzerkrankung ist nicht nur weit verbreitet, sondern kann auch lebensbedrohlich werden. Welche Ursachen und neuen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten es gibt und wie wir unser Herz schützen können, darüber spreche ich mit Dr. Med. Gitsios Gitsiodis. Er ist Spezialist für interventionelle Kardiologie und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart. Guten Tag, Herr Dr. Gitsiodis. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich grüße Sie, Frau Gräfenstein.
Herr Dr. Gitsiodis, was genau versteht man unter einer koronaren Herzerkrankung und wie entsteht sie?
Ja, zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass eine koronare Herzerkrankung, kurz KHK, eine Gefäßerkrankung ist und dass sie als eine der Haupttodesursachen weltweit gilt. Die KHK ist eine Erkrankung der Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Im Laufe der Zeit, meist über Jahre, kommt es durch eine fortlaufende Ablagerung von Fetten in der Gefäßwand zu einer Verhärtung der Gefäße, der sogenannten Gefäßsklerose und der Ausbildung sogenannter atherosklerotischer Plaques. Diese Plaques können so anwachsen, dass sie am Ende das Gefäß verengen oder gar verschließen können. Wenn sich die Koronararterie vollständig verschließt, spricht man von einem Herzinfarkt.
Welche typischen Symptome sollten Patienten ernst nehmen und wann sollten sie dringend einen Arzt aufsuchen?
Das ist eine ganz entscheidende Frage, denn die Patientinnen und Patienten sollten eine Reihe von Symptomen kennen, die auf eine KHK oder andere Herzprobleme hinweisend sein können. Es ist nämlich wichtig, diese Symptome ernst zu nehmen und sich bei Bedarf schnell ärztliche Hilfe zu suchen. Insbesondere dann, wenn diese Beschwerden plötzlich oder neu auftreten. Zu den typischen Symptomen bei der KHK zählen zum Beispiel der Brustschmerz oder der Druckschmerz auf der Brust. Meist findet dies statt mit Ausstrahlung in den linken Arm, den Rücken, den Kiefer, den Hals oder auch den Magen. Typischerweise tritt diese sogenannte Angina pectoris Symptomatik bei körperlicher Aktivität auf und geht in Ruhe wieder rasch zurück. Dann kann es auch zu einer Kurzatmigkeit kommen, ebenfalls meist verstärkt unter Belastung. Andere Symptome können auch sein, eine ungewöhnliche Müdigkeit, Schwindel oder Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen, innere Unruhe mit Angstgefühl oder ein ungewöhnliches Schwitzen. Meist handelt es sich hierbei um ein kaltes oder starkes Schwitzen ohne klaren Grund. Im Ernstfall muss der Patient schnell handeln und sich professionelle Hilfe durch den Rettungsdienst oder in spezialisierten Behandlungseinheiten, den sogenannten Chest Pain Units, wie wir sie in unserer kardiologischen Klinik betreiben, suchen.
Gibt es Unterschiede bei Männern und bei Frauen?
Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Ja, es gibt Unterschiede in der Prävalenz der klinischen Präsentation, der Diagnosestellung und der Prognose der KHK bei Männern und Frauen. Diese Unterschiede können auf physiologische, hormonelle, soziale Faktoren zurückzuführen sein. Männer entwickeln zum Beispiel im Laufe ihres Lebens in der Regel früher eine KHK als Frauen. Man vermutet, dass Östrogene bei Frauen möglicherweise eine gewisse Schutzwirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben, insbesondere vor der Menopause. Nach der Menopause gleicht sich das Risiko langsam dem der Männer an, weil der Schutz der Östrogene abnimmt. Männer haben häufiger größere fokale Plaques, die zu einer Verengung der Koronararterien führen. Frauen hingegen entwickeln häufiger diffuse Gefäßerkrankungen, meist der kleineren Koronararterien. Man spricht dann von der sogenannten mikrovaskulären Dysfunktion, was zu einer anderen Form der KHK führen kann. Auch bei den Symptomen gibt es Unterschiede. Die klassischen Symptome einer KHK wie Brustschmerzen oder Engegefühl in der Brust treten bei Männern häufiger auf. Frauen hingegen haben oft atypische Symptome wie Übelkeit, Atemnot, Müdigkeit, Schmerzen im Oberbauch oder Schmerzen im Rücken. Diese unspezifischen Symptome lassen sich nicht immer leicht als Anzeichen einer Herzerkrankung erkennen, was häufig zu einer verspäteten Diagnose bei Frauen führt. Bei der Diagnosestellung ist es so, dass bei Frauen aufgrund der atypischen Symptomatik häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Untersuchung, eine gezielte Untersuchung stattfindet als bei Männern. Dabei ist es gut, dass moderne diagnostische Verfahren, wie zum Beispiel das Coronar-CT oder das Cardio-MRT, eine gleichwertige Genauigkeit haben bei Männern und bei Frauen. Beim altgedienten Belastungs-EKG hingegen kommt es bei Frauen häufiger zu falsch positiven Ergebnissen. Frauen haben im Allgemeinen auch eine schlechtere Prognose nach einem Herzinfarkt als Männer. Dies kann auf die oben genannten diagnostischen Herausforderungen und unterschiedliche Behandlungsmuster zurückzuführen sein. Oft werden Frauen auch später behandelt oder bekommen weniger, in Anführungsstrichen, aggressive Behandlungen.
Herr Dr. Gitsiodis, welche Risikofaktoren begünstigen die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung? Und welche Rolle spielen genetische Veranlagung und Lebensstil?
Das ist eine sehr entscheidende Frage, denn wenn man die Risikofaktoren kennt, kann daraus auch eine effektive Präventionsstrategie entwickelt werden. Dabei existieren gleich mehrere Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung einer KHK erhöhen können. Als erstes möchte ich den Bluthochdruck nennen. Ein hoher Blutdruck schädigt die Arterienwände. Als nächstes der hohe LDL-Cholesterinspiegel, das sogenannte schlechte Cholesterin, fördert die Bildung der sogenannten atherosklerotischen Plaques. Tabakprodukte beim Rauchen schädigen die Blutgefäße und fördern die Gefäßentzündungen. Der Diabetes, also erhöhte Blutzuckerwerte, schädigen ebenfalls die Gefäßwände. Auch der Bewegungsmangel und die ungesunde Ernährung können zu Fettleibigkeit und zu anderen metabolischen Problemen führen, die eine Gefäßerkrankung fördern können. Nicht zuletzt spielt auch die genetische Veranlagung eine Rolle, also die familiäre Häufung, die das Risiko einer KHK erhöhen kann.
Und welche Rolle spielen Ernährung, Bewegung und andere Lebensstilfaktoren bei der Prävention und bei der Behandlung der KHK? Also gibt es eine ganz spezielle Ernährung und können Sie vielleicht bestimmte Bewegungsmöglichkeiten vorschlagen? Was kann man tun?
Lebensstil, Ernährung und Bewegung spielen eine sehr wichtige Rolle, sowohl in der Prävention als auch in der Behandlung der KHK. Im Folgenden nenne ich Ihnen einige konkrete Aspekte, wie diese Faktoren zur Prävention und Behandlung der KHK beitragen können. Dabei verstehen wir unter einer sogenannten herzgesunden Ernährung eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse. Diese sind reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen, die entzündungshemmend wirken und das Herz schützen können. Als nächstes sollte man Vollkornprodukte verzehren, ebenso gesunde Fette, sogenannte ungesättigte Fettsäuren, wie sie zum Beispiel in Olivenöl, in Nüssen oder Avocado vorkommen. Gesättigte Fettsäuren hingegen oder Transfette sind schlecht für die Gesundheit und sollten vermieden werden. Zur gesunden Ernährung zählen auch fettreiche Fischarten wie Lachs, Sardinen und Makrelen und der Verzicht auf zu viel Salz und Zucker. Die regelmäßige körperliche Aktivität stärkt das Herz und verbessert die Blutzirkulation in den Adern. Dies hält die Blutgefäße elastisch und flexibel, wodurch der Blutdruck positiv beeinflusst wird. Darüber hinaus kann durch ein regelmäßiges körperliches Training das Körpergewicht gut kontrolliert werden. Ein normales Körpergewicht senkt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Bluthochdrucks, eines Diabetes und schließlich auch einer KHK. Nicht zuletzt können wir durch regelmäßige Bewegung auch Stress effektiv abbauen, was ebenfalls dem allgemeinen Wohlbefinden und dem Herz-Kreislauf-System hilft. Der empfohlene Bewegungsumfang sollte mindestens an 3 Tagen in der Woche jeweils eine halbe Stunde moderates Training umfassen. Dabei sollte auch Krafttraining durchgeführt werden an mindestens 2 Tagen pro Woche. Betreffend den Lebensstil gilt insbesondere, auf das Rauchen zu verzichten und ebenso den Alkoholkonsum möglichst zu vermeiden. Abschließend ist es natürlich auch wichtig, dass man auf eine gute Schlafgewohnheit achtet. Sollte hier zum Beispiel ein häufiges Schnarchen auffallen, dem Partner oder der Partnerin, dann sollte man an ein Schlafapnoe-Syndrom denken. Und dieses Schlafapnoe-Syndrom ist auch ein Risikofaktor für die Entstehung einer KHK.
Herr Dr. Gitsiodis, wie wird eine koronare Herzerkrankung heutzutage diagnostiziert und welche modernen Untersuchungsmethoden setzen Sie in Ihrer Klinik ein?
Die wichtigsten Instrumente für die Diagnose einer KHK sind nach wie vor eine gute Anamnese des Patienten, die körperliche Untersuchung, das Elektrokardiogramm und gegebenenfalls die Laboruntersuchung. Je nach Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer KHK stehen dann eine Reihe von Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Praktisch immer stellt die Ultraschalluntersuchung des Herzens, die sogenannte Echokardiographie, die Basisuntersuchung bei jeder KHK-Diagnostik dar. Beim Herzultraschall kann man die Herzfunktion, die Beweglichkeit des Herzmuskels und auch die Herzklappen beurteilen. Zu den schonenden und sehr modernen Verfahren gelten mit Sicherheit die Cardio-MRT und die Cardio-CT-Untersuchung. Insbesondere beim Cardio-MRT kann man bei Verdacht auf eine KHK durch eine medikamentöse Stressuntersuchung die Herzdurchblutung prüfen. Dabei benötigt dieses Verfahren keine potenziell schädliche Röntgenstrahlung. Eine ebenso schonende Methode stellt das Cardio-CT dar. Bei dieser Methode ist es möglich, die Herzkranzgefäße direkt, also anatomisch darzustellen, ohne die Notwendigkeit der Durchführung einer diagnostischen Herzkatheteruntersuchung. Das Cardio-CT ermöglicht es sowohl den Verengungsgrad der Kranzgefäße als auch die Zusammenstellung der Plaques zu beurteilen. Weitere nicht-invasive Verfahren sind die Stressechokardiographie und die Myokardszintigraphie. Bei der Myokardszintigraphie untersucht man die Herzdurchblutung durch Induktion einer medikamentösen Stresssituation mit gleichzeitiger Anwendung radioaktiver Isotope für die Durchführung der Bildgebung.
Welche innovativen interventionellen Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Patienten und Patientinnen mit einer koronaren Herzerkrankung? Und wie unterscheiden sich diese von früheren Methoden?
In den letzten Jahren gab es bemerkenswerte Fortschritte sowohl im Bereich der diagnostischen als auch der therapeutischen interventionellen Methoden. All diesen Methoden ist gemein, dass für den Patienten eine noch bessere Sicherheit und Effektivität des Eingriffs stattfindet, bei gleichzeitig reduzierter Erholungszeit nach der Intervention. Mithilfe der modernen Gefäßstützen, den sogenannten Stents, ist es möglich, die Gefäßengstellen nicht nur zu weiten, sondern auch die Engstellen dauerhaft zu beseitigen. Dabei kann man in vielen Fällen eine offene Herzoperation vermeiden. Dennoch gibt es nach wie vor Fälle, die wir sehr detailliert gemeinsam mit unseren Herzchirurgen besprechen und bei denen die Durchführung einer operativen Bypassversorgung die bessere Alternative ist. Die Entscheidung hierfür treffen wir immer individuell für den Patienten und mit dem Patienten. Gerade bei herausfordernden Gefäßengstellen mit zum Beispiel starken Verkalkungen ist es heutzutage möglich, mithilfe der Lithoplastie oder der Rotationsarterektomie eine sichere und effektive Koronarintervention durchzuführen. Früher wäre man hier wahrscheinlich mit dem Ansatz einer Herzkatheterintervention gescheitert. Bei der Lithoplastie kann man sehr schonend durch eine Ballonanwendung im Gefäß, durch die Abgabe von Frequenzwellen, die verhärtete Gefäßwand, also sprich den Kalk, weich machen. Bei der Rotationsarterektomie entfernen wir den Kalk, der sich im Gefäß befindet, mithilfe eines sich sehr schnell bewegenden Bohrkopfes mit Diamantbeschichtung. Darüber hinaus verfügen wir heutzutage im Herzkatheterlabor über sogenannte funktionelle physiologische Messverfahren, wie zum Beispiel der funktionellen Flussreserve oder auch der IFR oder RFR. Dabei handelt es sich um Methoden, mit deren Hilfe wir beurteilen können, ob Engstellen, die wir in der Angiographie sehen, auch tatsächlich mit einem Stent behandelt werden müssen. Ein Stent ist eine Gefäßstütze, meist aus Metall, die über einen Ballon in das Gefäß vorgebracht wird und dort entfaltet wird. Dadurch wird das Gefäß offen gehalten. Zu guter Letzt verfügen wir heutzutage in den modernen Herzkatheterlaboren über sogenannte intrakoronare Bildgebungsverfahren, also sprich bildgebende Verfahren, die wir aus dem Gefäßinneren durchführen, um die Wandbeschaffenheit und die Komposition, also die Zusammenstellung der atherosklerotischen Plaques besser beurteilen zu können und dann eine noch maßgeschneiderte Intervention für den Patienten planen und dann auch durchführen zu können.
Herr Dr. Gitsiodis, ich danke Ihnen sehr für das sehr ausführliche Gespräch. Vielen Dank für die Informationen.
Sehr gerne.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.